Also es gibt verschiedene Arten von Grenzen und ich glaube, dass sich immer mehr Grenzen deterritorialisieren. Also das heißt, dass sie immer weiter von einer Linie auf der Karte sich wegbewegen hin zu komplexeren Zusammenhängen und Prozessen, die individuell auch erfahren werden. Also das heißt, eine Grenze kann für mich ganz anders an einem ganz anderen Ort liegen oder zu einem ganz anderen Zeitpunkt als für jemanden, der zum Beispiel einen anderen Aufenthaltsstatus in Deutschland hat als ich. Digitale Grenzen, das heißt für mich, ist ein Zusammenspiel von einerseits Digitalisierung von Reisepässen zum Beispiel, aber auch einer Verschmelzung von Datenbanken, in denen Informationen über Menschen, die migrieren oder Menschen, die reisen, gesammelt werden, zum Beispiel biometrische Daten, Gesichtserkennungsmuster, also ich zeige meine Reiserouten und andere Sachen, von denen man teilweise gar nicht weiß, was da in Datenbanken gespeichert ist. Und aber halt auch Zugang zu bestimmten Leistungen, sei es Arbeitsmarkt oder Sozialleistungen.
Der Begriff Identitätspolitik, den du da auch verwendest, der fällt ja auch häufig als Schlagwort, wenn es um Kritik an einem Aktivismus geht, der die Bedürfnisse einer bestimmten Interessengruppe in den Mittelpunkt stellt. Das Wort ist sehr schwammig, auch oft im politischen Diskurs benutzt. Warum benutzt du diesen Begriff und was verstehst du in diesem Zusammenhang darunter?
Ja, ich glaube, dass die Debatte, die du gerade ansprichst, natürlich richtig ist und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass gerade in Deutschland die größte Debatte über Identitätspolitik eigentlich der Rechtsruck ist. Also ich glaube sozusagen White Supremacy ist die krasseste Identitätspolitik, die wir gerade sehen. Ich habe das Gefühl, dieses Wort ist immer so, wird als Kritik an einer Linken oder an LGBT-Politik zum Beispiel benutzt, aber das ist ja nicht das Einzige, was in der Identitätspolitik passiert. Und was ich in diesem Vortrag untersuche, ist, was für Identitäten präferiert werden oder überhaupt geschaffen oder vorausgesetzt werden in der Gestaltung von digitalen Grenzen oder digitaleren Grenzen. Ein Beispiel dabei wäre, ich glaube, dass bei biometrischen Daten und der Speicherung von biometrischen Daten, die dann in Überwachungsmechanismen eingesetzt werden, also zum Beispiel Gesichtserkennung am Flughafen oder Körperscanner am Flughafen. Ich glaube, dass diese Techniken bestimmte Körperbilder voraussetzen, die zum Beispiel stabil sind oder fluid oder relativ normiert auch. Also das heißt, Leute, die da rausfallen, sind zumindest erstmal ein bisschen suspekt. Und das ist natürlich super problematisch für zum Beispiel Transpersonen, die Körper haben, die nicht dem entsprechen sozusagen, was ein normalisierter Körperscanner erwartet. Und ich glaube, dass das einfach eine Form von Identitätspolitik auch ist, die halt fluide Identitäten ausschließt oder als ja sozusagen untersuchungswürdig darstellt.
Du hast gerade schon die Körperscanner am Flughafen angesprochen. Viele werden auch schon einen Chip in ihrem Ausweis haben. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie genau Grenzen in den letzten Jahren technisiert und digitalisiert wurden.
Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele für, aber zum Beispiel in Australien ist es zum Beispiel so, dass Grenzen mittlerweile sehr krass digitalisiert wurden, insofern, dass sobald ich meinen Visumsantrag stelle oder sobald ich mein Ticket kaufe, fängt praktisch eine Sammlung von Daten an über mich und wenn ich am Flughafen lande und ankomme, ist eigentlich schon vorsortiert, wer rausgezogen wird und meine extra Kontrolle untersucht wird. Das heißt, Grenzbeamte vor Ort haben darauf eigentlich gar keinen Einfluss mehr. Das heißt, es ist überhaupt kein persönlicher Kontakt mehr, sondern es ist ein reiner Algorithmus im Endeffekt aus vorgegebenen Daten, der errechnet, wer rausgezogen wird. Und die australische Grenzpolizei behauptet, dass sie damit eine viel bessere Trefferquote haben an Verdachtsfällen, die sich bestätigt oder so. Aber gleichzeitig sind diese Algorithmen natürlich nicht frei von Vorurteilen oder Diskriminierungen. Aber ein anderes Beispiel ist die Erfassung von Fingerabdrücken in der Europäischen Union. Also Menschen, die die Grenze übertreten zum Beispiel und hier Asyl suchen, werden erst dann in Europa registriert, wenn ihre Fingerabdrücke genommen werden. Das heißt, es geht gar nicht darum, wann ich physisch die Grenze übertrete, sondern es geht darum, wann ich in der Kartei lande. Und in dem Land muss ich ja dann Asyl beantragen. Und das heißt, für viele Menschen, die beispielsweise in Griechenland oder Italien landen, ist es super problematisch, wenn ihre Fingerabdrücke zu früh genommen werden, weil sie dann in diesen Ländern bleiben müssen, wo die Lebensumstände teilweise drastisch sind und natürlich auch die Zukunftschancen nicht so gut sind wie in anderen Ländern.
Du hast jetzt auch schon Beispiele aus Australien und der EU angesprochen. Vorschriften zum Datenschutz, die unterscheiden sich ja auch zum Beispiel zwischen der USA und der EU. Wie unterscheiden sich diese digitalen Grenzlandschaften dann auch regional?
Ganz doll, weil ich auch glaube, dass für unterschiedliche Menschen das ganz anderes bedeutet. Also für Menschen zum Beispiel, die aus Geschäftsgründen ganz, ganz viel fliegen, ist es sehr gut, wenn ihre biometrischen Daten aufgenommen werden und wenn ganz viele Daten über sie existieren, die es ihnen ermöglichen, schneller zu reisen. Für andere Leute, aber beispielsweise wie Geflüchtete, die ich gerade ansprach, in der EU ist es sehr unvorteilhaft, wenn ihre biometrischen Daten zu einem gewissen Zeitpunkt abgespeichert werden. Und in der EU ist es gerade so, dass all solche Vorgänge immer mehr zentralisiert werden. Es gibt seit April zum Beispiel ein neues EU-Gesetz, das gerade verabschiedet wird, dass es eine zentrale Datenbank gibt, die alle vorherigen Migrations- und Personendatenbanken vereint. Eine neue Superdatenbank, wie es genannt wird. Was bedeutet, dass für alle EU-Länder viel mehr Daten insgesamt verfügbar sind. Aber an anderen Orten wird mit digitalen Identitäten natürlich ganz anders umgegangen. Also zum Beispiel in Jordanien gibt es ein sehr, sehr, sehr großes UN Refugee Camp, in dem mit digitalen Identitäten viel gearbeitet wird, weil viele Menschen, die auf der Flucht sind, keine Pässe haben und keine Möglichkeit haben, sich auszuweisen, was in vielen Fällen sehr ungünstig ist. Und um soziale Leistungen zu verteilen, wird zum Beispiel eingekauft in diesen Refugee Camps mit Face-Scanning-Mechanismen, Gesichtserkennungsmechanismen. Und das heißt, es ist auf der einen Seite ein effizientes Mittel, um Leute, die sich nicht aufweisen können und dadurch Nachteile haben, schnell zu helfen. Und gleichzeitig werden natürlich riesige Datenbanken geschaffen, von denen man natürlich nicht weiß, was mit denen passiert.
Hinter den Algorithmen, über die wir auch gerade gesprochen haben, stehen ja immer Menschen, die das Ganze programmieren und dann hat das natürlich auch immer diesen Bias, von dem wir gesprochen haben, der manchmal rassistisch, sexistisch, transfeindlich oder auf andere Art diskriminierend ist. Es gibt ja aber auch Menschen, die die These vertreten, dass eine verantwortungsvolle Digitalisierung durchaus mehr Gleichheit schaffen könnte. Wie stehst du dazu?
Also ich glaube, das ist beides der Fall. Also ich glaube, auf der einen Seite ist es wie mit dem Beispiel des Refugee Camps, denke ich, dass die Digitalisierung von Identitäten ganz vielen Leuten, denen gerade Zugang zum Beispiel zu Mikrokrediten fehlt, durch digitale Identitäten daran schneller kommen können und dass auch beispielsweise Reisen schneller stattfinden kann, was sehr gut ist. Und es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, dass gerade im Migrations- und Reisekontext digitale Identitäten und Grenzen dazu helfen können, dass weniger mein Pass zählt, also im Endeffekt meine Nationalität, und mehr eine Individualisierung stattfindet von Bewertungen, warum ich in welche Länder einreisen darf, was irgendwie egalitär ist. Und auf der anderen Seite glaube ich natürlich, dass genau das, was du gerade angesprochen hast, mit diesen Algorithmen und praktisch, dass andere Grenzen gezogen werden. Also dass man genau mal sieht, ist bei Polizeiarbeit, wo Racial Profiling viel, viel herrscht und diese Daten werden natürlich eingespeist, um dann herauszufinden, wer hier einreisen darf und wer nicht.
Du bist auch mit einem Projekt beschäftigt, in dem du planst, Künstlerinnen und Künstler aus Beirut und New York zusammenzubringen, um über den Einfluss von digitalen Grenzen auf ihre Arbeit zu sprechen. Was sind denn spezifische Auswirkungen, die dir da bereits begegnet sind bei diesem Projekt? Vielleicht kannst du darüber ein bisschen was erzählen.
Gerne. Wir arbeiten an einem Projekt, das innerhalb von mehreren Monaten verschiedene Städte abdeckt, also Beirut, New York und Berlin, wo wir darüber diskutieren möchten, über das Thema der digitalen Grenzen, aber anhand eines konkreteren Beispiels, und zwar die Auswirkungen auf die Arbeit von KünstlerInnen. Und wir sprechen mit den verschiedenen lokalen Communities vorher, um herauszufinden, was die Fragen sind, die sie dazu beschäftigen, und aber auch, wie das unterschiedliche Auswirkungen natürlich hat auf Menschen aus dem globalen Süden, Norden oder anderen Orten. Und die Fragen, mit denen wir uns da auseinandersetzen, speziell für KünstlerInnen, sind zum Beispiel Präsenz. Also ich glaube, dass auf der einen Seite die Welt generell natürlich irgendwie vernetzter ist, aber gerade für KünstlerInnen ist zum Beispiel ganz wichtig, ist da zu sein. Also das heißt zum Beispiel, ich kann, obwohl es Medienkunst erlaubt, Kunstwerke durch die Gegend zu schicken, muss ich immer noch da sein für den Artist Talk. Und das ist das, womit ich eigentlich Geld verdiene. Und wenn ich natürlich nicht hinreisen kann, bedeutet das ganz anderes. Und wir untersuchen zum Beispiel neue Formen von Dasein. Also das heißt, wie können KünstlerInnen-Gespräche Präsenz neu aufnehmen, aber auch neue Kollaborationsmechanismen über digitale Räume hinweg. Und wie sich halt auch natürlich zwischen dem Libanon und den USA ist natürlich der Muslim Travel Ban eine große Diskursfrage, was bedeutet das für KünstlerInnen?
Wir haben jetzt hier ja über sehr viele und aber eher konkrete Formen von digitalen Grenzen gesprochen. Wohin ließe sich denn der Begriff weiterdenken? Was siehst du da vielleicht auch für Forschungsperspektiven?
Also weil du, wie gesagt, ja auch ein sehr breiter Begriff ist. Ich glaube, dass zum Beispiel mit der Einführung dieser neuen EU-Superdatenbank, in Anführungszeichen, wie sie genannt wird, diese Fragen nach diskriminierenden Algorithmen immer wichtiger werden, weil immer mehr Daten einfach zusammenfließen, um diese Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, dass es intransparenter wird, zu wissen, warum darf ich jetzt eigentlich nicht einreisen und warum darf das jemand anders oder was kann man da tun und vor allen Dingen, wie kann man Grenzen weiter öffnen. Und also ich glaube, dass das eine riesige Frage ist und ich glaube auch, dass die Frage von Agency für Leute, die nicht darüber bestimmen können, wie mit ihren Identitäten umgegangen wird, super wichtig ist. Also Menschen, die darauf angewiesen sind, in ein Land einzureisen oder Leute, die darauf angewiesen sind, ihre Daten aufzugeben. Und das Problem ist ja, die werden ja dann für immer gespeichert. In einem Moment, in dem ich mir das nicht aussuchen kann, weil ich gerade zum Beispiel Asyl beantrage, werden meine Daten aufgenommen und weiterverwertet für Dinge, die ich vielleicht gar nicht möchte. Und ich glaube, wie man da mehr Agency schaffen kann, ist eine wichtige Frage.